have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und das tun wir heute, indem wir uns das Bigger Picture der Western Conference Finals anschauen. Und da freuen wir uns riesig drauf. Und ich denke mal, ihr da draußen auch, weil das eine erhofft geile Serie ist bis dato. Mein Name ist Lorenzo Ligresti. Ich schwitze mir den Allerwertesten ab in meiner Dachgeschosswohnung und ich hoffe, dass es bei Herr Julius Schubert ein bisschen angenehmer ist. Wie geht's dir, mein Freund?
Auf jeden Fall. Mir geht's wunderbar. Wunderschönen guten Abend an dich zurück. Ich habe heute nicht wirklich viel Zeit zu Hause verbracht. Wer mich ein bisschen auf Instagram verfolgt hat, mitbekommen, ich war heute wandern. Mein bester Freund hat heute Geburtstag und wir sind hier ein Stündchen in den Harz gefahren und haben dort eine schöne Wanderung hingelegt, was einfach ein sehr, sehr schöner Tag war, waren jetzt noch Essen. Aber zu einem schönen Tag gehört für mich natürlich auch ein bisschen Arbeiten. Und diese bisschen Arbeit, die haben wir jetzt noch vor uns. Wie geht's dir?
Mir geht es fantastisch. Ich habe die Reisestrapazen wieder ein bisschen hinter mir lassen können. Ich hatte es ja gestern in der Supporter-Folge schon so ein bisschen erzählt, dass ich eine fantastische Experience hatte in Berlin beim DFB-Pokalfinale. Sehr, sehr viel Spaß, sehr, sehr viele überwältigende und umwerfende Eindrücke. Und das hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. War aber gleichzeitig auch natürlich wahnsinnig anstrengend, weil ich sowohl in den Tagen in Berlin sehr viel gelaufen bin, sehr viel Zeit rund um das Stadion verbracht habe und dann auch sehr viel Zeit in U-Bahnen und S-Bahnen verbracht habe, wie das nun mal in Berlin so ist. Und natürlich dann auch die Hinreise, die Rückreise. Ich war dementsprechend gerade gestern nach der Ankunft wahnsinnig kaputt. Wir haben dann aber noch eine Supporter-Folge aufgenommen, in der wir übrigens, vielleicht einfach direkt zu Beginn der Hinweis, über die Eastern Conference Finals wiederum gesprochen haben, über das dort Gesehene, über den Zwischenstand von 3-0 und haben uns jetzt für heute vorgenommen, den Westen, das Pendant, in der anderen Conference zu besprechen. Wenn ihr also Bock habt, unsere Gedanken zu den New York Knicks und Cleveland Cavaliers nach 3 Spielen zu hören, dann geht gerne rüber in den Supporter-Feed, patreon.com/doublestepback. Da könnt ihr aktuell weiterhin, während der gesamten Postseason läuft unsere Aktion, 50% sparen auf euren ersten Monat oder das erste Jahr direkt komplett. Und ihr könnt auch gerade noch weiterhin 7 Tage lang kostenlos den ganzen Spaß mal austesten und mal reinhören, ob diese Supporter-Folgen denn überhaupt was für euch sind. Einfach mal reinschnuppern, schaut gerne vorbei, würde uns riesig freuen. Link findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Und das stand ja dann eben gestern Abend auch noch an, um zu meiner Reisegeschichte zurückzukommen. Also ja, es ist so ein klassisches, du wirst es kennen, wahnsinnig viel Glück und Dankbarkeit und Überwältigung im positiven Sinne, aber gleichzeitig natürlich auch ziemliche Anstrengung, sowohl mental als auch körperlich.
Yes.
Ich habe eine gute Mütze Schlaf abbekommen heute Nacht und bin deswegen voller Tatendrang und hab jetzt Bock, hier die Western Conference Finals mit dir zu besprechen.
Die, Gott sei Dank, für uns neutrale Fans um einiges spannender geworden sind heute Nacht. In der Regel sind vierte Spiele von Serien, in denen ein Team mit 2-1 führt, sehr richtungsweisend, weil es natürlich auf der einen Seite passieren kann, dass das Team mit 3-1 in Führung geht und eventuell schon hier für eine kleine Vorentscheidung sorgt. Oder das Team, was hinten liegt, gleicht die Serie aus und du machst basically dann eine Best-of-3-Serie draus und gehst wieder auf Null zurück. Und glücklicherweise für uns neutrale Fans ist genau das passiert. Die San Antonio Spurs konnten die Oklahoma City Thunder schlagen heute Nacht. Sie haben das getan mit 103-82, haben ihr bestes Spiel in dieser Serie gezeigt, haben fantastisch gespielt an beiden Enden des Parketts. Die Serie jetzt ausgeglichen. Und das sind natürlich sehr gute Nachrichten. Ich hätte es sehr, sehr bitter gefunden, wenn sie jetzt beide Spiele zu Hause verloren hätten und diese Serie, die ja erstens mal diesen Hype vorher hatte und dann natürlich auch so reingestartet ist. Es wäre jetzt ein bisschen wack gewesen, wenn OKC einfach alle 3 Spiele nach diesem legendären Game 1 gewonnen hätte und jetzt hier dann relativ easy doch in die Finals einzieht. Und so haben wir jetzt eine Serie, die wieder ausgeglichen ist, haben eine Serie, in der die Spurs jetzt jede Menge Momentum haben, in der die Spurs, denke ich, auch nach diesem Spiel 4 jetzt oder in diesem Spiel 4 einiges gefunden haben, was funktioniert. Und ich bin sehr gespannt, das jetzt mit dir zu besprechen. Und ich bin natürlich dann darüber hinaus sehr gespannt zu sehen, wie die Thunder jetzt in Spiel 5 dann wieder vor heimischer Kulisse antworten wollen auf all die Adjustments, die Spurs gemacht haben und auf all die richtig guten Dinge, die Spurs an beiden Enden des Parketts gemacht haben. Mit welchem Punkt, mit welchem Thema möchtest du anfangen, bezogen vielleicht auf dieses vierte Spiel oder die Serie im Generellen?
Lass uns mit der Spurs-Defense und den Auswirkungen auf die OKC-Offense anfangen, weil das natürlich, auch wenn man das Ergebnis vorliest, wie du es gerade getan hast, das ist, was als erstes ins Auge sticht. 82 Punkte haben die Oklahoma City Thunder nur erzielen können in diesem Spiel. Das hatte sicherlich irgendwo auch mit Shooting-Pech zu tun. 6 von 33 Dreiern hat man getroffen. Das entspricht 18%. Das sind sicherlich auch einige Looks gewesen, die an einem anderen Tag vielleicht reinfallen, vor allem die 0 von 5 von Jared McCain und die 1 von 7 von Jalen Williams, die ja gerade zum Beispiel in Spiel 3 waren, das ja die beiden, die ziemlich heiß gelaufen sind und große Garanten für den Thunder-Sieg waren. Das hatte aber, glaube ich, eben auch sehr viel mit dem defensiven Ansatz der Spurs zu tun, die sich dazu entschieden haben, Shai Gilgeous-Alexander etwas weniger Aufmerksamkeit zu schenken, nenne ich es mal. Also natürlich war er weiterhin der Dreh- und Angelpunkt, auch im Matchplan der Spurs-Defense, das hat man gesehen. Aber man hat ihn ein bisschen klassischer verteidigt, wenn man so will. Also man hat nicht mehr ganz so oft, beziehungsweise zu Beginn des Spiels so gut wie gar nicht, diese ganz frühen Double-Teams geschickt, diese Traps geschickt. Man hat ihn zum Beispiel Ballscreens mit Hartenstein, hat man mit Wemby im Drop verteidigt und hat dann Shai da so mehr oder weniger in Wemby reindriven lassen, das ein oder andere Mal. Man hat dann immer wieder trotzdem sehr geschickte Late Double Teams geschickt, hat ihm durch reinstunten und durch einfach die Gaps zumachen schon irgendwo auch den Platz weggenommen und natürlich nicht einfach frei Schnauze driven lassen, mal um mal. Aber es scheint mir ein Fokus gewesen zu sein in diesem Spiel 4 und das war sicherlich eine Reaktion auf das, was wir zum Beispiel in Spiel 3 gesehen haben, in Spiel 2 gesehen haben, wo Shai überragend war, wo aber Shai auch vor allem aber überragend darin war, die Mitspieler in Szene zu setzen und dass dann die Rollenspieler heiß gelaufen sind, dass die Dreier gefallen sind, dass es ganz, ganz viele offene Looks waren, auch von Downtown für die Thunder-Rollenspieler, für den Supporting-Cast. Das scheint mir ein Fokus gewesen zu sein der Spurs-Defense, dass das eben nicht nochmal passieren soll. So nach dem Motto, ganz so extrem war es natürlich, wie gesagt, nicht, weil natürlich hat man Shai durch Late-Double-Teams und so weiter sehr, sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt, aber so ein bisschen stumpf formuliert nach dem Motto, okay, wenn Shai jetzt hier am Rad dreht und uns 40 einschenkt, dann soll es so sein, wir versuchen, den Rest des Teams einzuschränken. Und das hat sicherlich auch damit zu tun gehabt, dass Jalen Williams, der andere, also J-Dub, weiterhin nicht zur Verfügung stand und dass jetzt dann auch noch AJ Mitchell ausfiel, also mutmaßlich der zweit- und drittbeste Creator dieses Thunder-Teams. Und das hat man dann, finde ich, schon relativ schnell gemerkt, dass dieser defensive Plan der Spurs sehr gut aufgegangen ist, weil eben abseits von Shai irgendwo auch ganz schön die Creation gefehlt hat bei den Thunder.
Auf jeden Fall. Der Gedanke wäre ja eigentlich, okay, der zweitbeste Creator des Teams fehlt, der drittbeste Creator des Teams fehlt. Konzentrieren wir noch mehr auf den besten Creator des Teams. Aber die Spurs haben, wie du es gerade schon schön analysiert hast, eher das Gegenteil getan und nicht nur weniger aggressive Double-Teams geschickt, weniger geblitzt und getrappt im Boston-Situation. Sie haben generell softere Help-Defense gespielt. Sie haben nicht so sehr hingestuntet. Sie waren nicht so sehr in den Gaps unterwegs. Sie waren weniger weit weg von ihren ursprünglichen Matchups. Denn auch das hat zu vielen, vielen Dreiern geführt. Es war nicht nur, dass Shai gedoppelt wurde, gepasst hat, der Ball lief und dann am Ende bei einem freien Shooter ankam in den ersten Spielen, sondern auch häufig Shai geht irgendwo hin, der Help-Defender kommt, hilft weit weg von seinem ursprünglichen Mann, der Pass one pass away geht direkt raus, freier oder halbfreier Dreier. Und das haben sie deutlich weniger gemacht in diesem Spiel und das war ein sehr, sehr gutes und richtiges Adjustment. Credit natürlich an den Coaching-Staff, dieses Adjustment zu finden. Credit natürlich auch an Devin Vassell und vor allem Stephon Castle, da Shai immer wieder so gut auch One-on-One zu verteidigen. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und dann halt so kleinere Adjustments, dass man nicht mehr diese Deep-Drop-Coverage mit Wembanyama spielt, so sehr, wo dann Isaiah Hartenstein gerade in diesem ersten Spiel, aber auch in diesem zweiten Spiel, immer wieder nicht jetzt so ihn klassisch gezielt hat, aber immer wieder so weggepusht hat, aus dem Weg gepusht hat. Ich hatte da auch in meinem Video nach Spiel 1, nee, nach Spiel 2, mehrere Sequenzen, weil in Spiel 1 haben wir ja nicht Hartenstein gesehen an Wembanyama Groß, es waren Spiel 2, mehrere Sequenzen gezeigt, wo Hartenstein ihn da aus dem Weg gedrückt hat und weggeblockt hat. Nicht so wie Daniel Theiss das früher mit seinen berüchtigten Seals gemacht hat, sondern halt aus dem Weg gepusht. Und indem man jetzt Wembanyama höhere Drop-Defense hat spielen lassen, war Isaiah häufig nicht in der Position, ihn da so aus dem Weg zu pushen. Und generell ist es halt deutlich schwieriger, da das so weiter draußen zu machen. Das war ein sehr, sehr gutes Adjustment in meinen Augen. Wir haben auch weniger Wemby an Alex Caruso gesehen, der ja zu Klay Thompson mutiert ist, im Verlauf dieser Serie immer wieder freigelassen wurde, was natürlich Vorteile mit sich gebracht hat, dass Wemby woanders helfen konnte. Aber es hat halt auch gewisse Nachteile mit sich gebracht. Und diesen Nachteil ist man jetzt so ein bisschen aus dem Weg gegangen. Lass mich kurz gucken. Alex Caruso nahm keinen Dreier in Spiel 4. Und das hat vor allem damit zu tun gehabt, dass er, und nur ein Versuch aus dem Feld, nicht mehr von Wemby verteidigt wurde. Also gute Adjustments, das ist ein Teil der Wahrheit. Der nächste Teil ist, dass die Spurs so gespielt haben, wie ein Team halt nun mal auftreten muss, was möglicherweise mit 1-3 hinten liegt nach diesem Spiel, was, wenn sie verlieren, so gut wie raus ist. Und so haben sie halt auch gespielt. Sie haben gespielt, als wenn sie mit Rücken zur Wand. Sie haben mit dieser Verzweiflung gespielt, die halt dir vor allem am defensiven Ende, und da reden wir immer wieder auch darüber, wie wichtig Einsatz auch am defensiven Ende ist, die dir da halt relativ viel bringt. Sie haben an den Brettern fantastisch gearbeitet, sie haben gehasselt und sie haben, wie gesagt, mit dieser gewissen Verzweiflung gespielt. Und der dritte Teil der Wahrheit ist halt auch, dass die Dreier für OKC nicht gefallen sind. Sie haben am Ende 6 ihrer 33 Dreier nur im Ziel unterbringen können. Das sind 18,2%. Das gehört natürlich auch mit dazu. Und das waren nicht alles highly contested Dreier. Das war nicht alles schwierig late in der Shotclock. Da waren auch viele freie, halbfreie Dreier dabei, die an anderen Tagen vielleicht reingingen. Also wie so oft ist es eine Kombination von vielen, vielen Faktoren. Aber der ganz, 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 ganz große ist, dass die Spurs hier strategisch auf einem anderen Level agiert haben. Und du hast es gerade schon angesprochen, es wird halt offensiv wirklich dünn für OKC, wenn ihr zweit- und drittbester Creator fehlen. Shay muss mehr oder weniger alles alleine machen. Gerade an einem Abend, wo dir Jared McCain 1 von 10 gibt und eine absolute No-Show ist, an einem Abend, wo Jalen Williams, der im letzten Spiel noch ein Career-High in den Playoffs aufgelegt hat, nur 1 von 7 ist, wenn die beiden zusammen halt 2 von 17 aus dem Feld sind, Holmgren ist obviously kein Creator auf diesem Playoff-Level. Das führt dann schon zu echten Problemen und hat in meinen Augen, und das ist vielleicht die ganz schöne Überleitung dann zum Duell an den jeweils beiden anderen Enden, dazu geführt, dass die Thunder mehr offensivlastigere Lineups aufs Parkett brachten, um dem Ganzen ein bisschen zu kontern, dass man halt offensiv nicht genug Firepower hat ohne J-Dub und ohne AJ Mitchell. Also hast du vielleicht Lineups aufs Parkett gebracht, die dir mehr Offense geben auf Kosten der Defense, was natürlich im Umkehrschluss wenig überraschend dazu führte, dass die Spurs auch daraus entsprechend viel Kapital schlagen konnten.
Definitiv, das war auch ein Punkt, den ich hier auf dem Zettel habe. Was, glaube ich, auch damit reingespielt hat, war, dass sowohl Lu Dort als auch Caruso massiv in Foul Trouble waren früh in diesem Spiel. Keiner von beiden am Ende ausgefoult, aber Caruso hat seine 4 Fouls irgendwie in 9 Minuten gesammelt oder so und hatte dann auch nur 14 Minuten am Ende. Lu Dort hatte am Ende 5 Fouls und hatte auch schon relativ früh einige angesammelt. Und das hat dann eben, wie du sagst, zu Aaron Wiggins Minuten zum Beispiel geführt, der eigentlich bislang gar nicht in der Rotation war. Und jetzt aber plötzlich, also das sagt eigentlich schon alles aus über die Thunder Offense. Shay hat 15 Würfe genommen, was in so einem Spiel wahrscheinlich einfach zu wenig sind. Und dann teilen sich aber Platz 2 in Sachen Würfe genommen im Thunder-Roster Isaiah Hartenstein und Aaron Wiggins. Und das darf halt nicht so sein eigentlich.
Bist du sehr zufrieden mit, wenn du San Antonio bist? Nicht nur was die Würfe von Shay angehen, sondern auch wer danach die nächstmeisten nimmt.
Und die Abwesenheit von Dort und Caruso über weite Strecken hat natürlich auch dazu geführt und auch der Fakt, dass die Spurs sehr, sehr gut auf den Ball aufgepasst haben. Sie haben nur 13 Turnover fabriziert in diesem Spiel, was in anderen Spielen dieser Serie oder ich glaube sogar in allen anderen Spielen dieser Serie deutlich, deutlich schlechter aussah. Das hat dann natürlich auch dazu geführt, dass die Thunder eben nicht ihre klassischen Transition-Geschichten machen konnten und da zu einfachen Punkten kamen. Das war sicherlich auch ein Faktor, wie man mit guter Offense und gerne jetzt hier tatsächlich die Überleitung dafür gesorgt hat, dass eben die Thunder auch nicht ihrerseits zu guter, einfacher Offense kamen. Und die Offense der Spurs, wir haben einen fantastischen Victor Wembanyama wieder gesehen. Ich denke, da müssen wir anfangen. 11 von 22, 33 Punkte am Ende, 3 Dreier getroffen, 5 Assists gespielt, also er war auch wieder im Flow der Offense relativ gut drin. Ich denke, aus OKC-Sicht wird man sich ärgern, dass du es eigentlich geschafft hast, die Guards, also das Guard-Trio, relativ gut in Schach zu halten. Also Fox, Castle und Harper haben zusammen 32 Punkte gemacht. Nicht sonderlich effizient. Keldon Johnson hatte eine komplette Off-Night. Und generell, also da brauchen wir uns ja auch nicht drüber unterhalten, also 103 Punkte sind ja jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Ich weiß jetzt nicht, was das Offensivrating war der Spurs in diesem Spiel, aber ich wette, es war auch nicht überragend. Das ist schon ziemlich ärgerlich aus Thunder-Sicht, dass du es eigentlich mal wieder geschafft hast, deine Defense mehr oder weniger gut aufs Parkett zu bringen, obwohl Dort und Caruso so wenig gespielt haben. Und dass dann eben deine Offense dermaßen abstinkt, dass die Spurs hier dieses Spiel trotzdem lockerflockig gewinnen, obwohl ihnen selber auch nur 103 Punkte gelingen und obwohl außer Wemby auch niemand so richtig einen guten offensiven Tag hatte eigentlich.
Ich habe eine kleine Statistik jetzt nach diesen 4 Spielen dieser Western Conference Finals, nur um mal Wembys Impact so ein bisschen zu verdeutlichen. In den Minuten mit Wembanyama haben die Spurs 50 Punkte mehr erzielt als die Thunder. Sie haben ein 116er O-Rating, ein 102er D-Rating und ein Net-Rating von plus 14,2. Die Minuten ohne Wemby aber mit 46 Punkten verloren, ein 89er O-Rating, also deutlich schlechter, ein 132er D-Rating, also deutlich schlechter und ein Net-Rating von minus 43,3. Sie haben in jedem einzelnen Spiel in dieser Serie, in Spiel 1, 2, 3 und auch wieder heute Nacht Spiel 4, die Minuten mit Wembanyama gewonnen und das ist absolut insane. Sie haben heute Nacht 21 Punkte mehr gemacht als die Thunder. Wemby war plus 29. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, bedeutet das, dass man die Minuten, in denen Wemby nicht auf dem Parkett stand, und das waren ungefähr 17, mit 8 Punkten verloren hat. Ich hatte auch in meinen YouTube-Analysen nach Spiel 2 und Spiel 3 immer auch gesagt, was Wembys Plus-Minus in den jeweiligen Spielen war. Es ist absolut insane, was er für einen Impact hat an beiden Enden des Parketts. Und er war deutlich aggressiver, nachdem er nicht wirklich aggressiv war in Spiel 3. Er hat die Bretter wieder mehr dominiert. Er hat einen größeren defensiven Impact gehabt. Er hat mehr in der Zone der Thunder gelebt. Er hat sein Team hier mit Wille und Einsatz zu einem Must-Win getragen. Und das zeichnet die ganz, ganz großen Spieler aus. Und er ist bisher der beste Spieler in dieser Serie. Er ist der Spieler mit dem größten Impact. Und natürlich ist es irgendwo ziemlich scheiße für die Spurs, dass sie die Minuten ohne ihn absolut nicht gewinnen können. Aber wenn ich mir anschaue, wie gut sie in den Minuten mit ihm sind, in Spiel 1, in Spiel 2, in Spiel 3 und in Spiel 4, dann ist das für mich womöglich jetzt schon der beste Spieler der Welt. Er hat wahrscheinlich den größten Impact auf sein Team von allen Spielern in der NBA und bei vor allem den Teams, die noch übrig sind auf der Jagd nach einem Titel. Also absolut geniale Serie von ihm. Statement Win in so einem wichtigen Spiel so zu übernehmen. Hat er auch wieder so seine Momente mit diesem Buzzerbeater, die für Momentum sorgen und die dem Gegner auch wirklich wehtun. Also mega, mega Props an ihn. Und du hast ja auch gesagt, er hat nicht super viel Hilfe bekommen am offensiven Ende. Klar, die Spurs als Team fantastisch verteidigt, aber jetzt am offensiven Ende nicht wirklich wahnsinnig viel Hilfe bekommen. Auch die Spurs nur 9 ihrer 33 Dreier getroffen. Das war jetzt keine offensive Masterclass. De'Aaron Fox hat offensiv nicht wirklich überzeugt. Dylan Harper hat nur 4 Versuche aus dem Feld genommen. Champagne, keinen seiner 5 Dreier getroffen, nur 1 von 7 aus dem Feld. Es kam wieder nicht so ultra viel von der Bank. Das ist ein Sieg, den wir zu einem großen Teil Victor Wembanyama zuschreiben können. Und das ist absolut insane dafür, dass der Dude 22 ist und in seinem 3. Jahr in der NBA gerade erst.
Wenn wir jetzt auf den Rest der Serie blicken, insbesondere Spiel 5 in Oklahoma City, hast du eine Idee, wie die Thunder, also das offensichtliche Problem und die Lösung, die es jetzt zu finden gilt, ist ja, die Spurs haben diesen Ansatz, den wir jetzt runtergebrochen haben, Shai in Anführungszeichen mehr machen zu lassen und die Rollenspieler einzuschränken und darauf zu vertrauen, dass einfach der Rest dich nicht schlagen kann. Das ist ja voll und ganz aufgegangen, wie wir jetzt analysiert haben. Angenommen, J-Dub und Mitchell kommen nicht zurück. Wenn jetzt J-Dub zurückkommt, ist das natürlich eine riesengroße Hilfe, gar keine Frage. Wenn jetzt aber die beiden wieder nicht am Start sind in Spiel 5, hast du eine Idee, was Mark Daigneault und Co. jetzt machen können, was man sich einfallen lassen kann? Oder ist es eine Situation, wo man sagt, okay, Shay muss 40 Punkte machen, damit wir wieder besser im Spiel sind.
Es ist eine Mischung. Du spielst vor heimischer Kulisse. Die alte Regel besagt, Rollenspieler treffen besser zu Hause. Da geht's schon mal los. Mehr als 6 von 33 von Downtown treffen. Wenn Shay wirklich nur so soft verteidigt wird und mehr in 1 gegen 1 duellen, dann muss er mindestens 30 Versuche aus dem Feld nehmen. Hm. Vor allem aus seiner geliebten Midrange und dort natürlich dann entsprechend 4 Punkten. Besseres Shotmaking, damit geht's los. Aber du hast sicherlich einige Sachen, die du machen kannst. Du kannst, und das haben wir in Ansätzen auch schon gesehen in Spiel 4, Shay versuchen, mehr Offball einzusetzen und dann an den Ball kommen zu lassen. Du musst nicht so viele klassische Pick-and-Rolls laufen. Du kannst natürlich auch die spanische Version laufen lassen. Du kannst Double Drags laufen lassen, um da einfach ein bisschen mehr Variabilität reinzubringen. Mehr so Guard für Guard Screens im Gegensatz zu klassischen Pick-and-Rolls, gerade wenn Wemby halt nicht dran ist an Alex Caruso. Du hast schon so ein paar Kniffe. Die Thunder sind kein Team, das in der Regel in den Playoffs mehr als ein Spiel am Stück verliert. Das haben die letzten Jahre gezeigt. Das wird natürlich wahnsinnig schwer jetzt, weil die Spurs Momentum haben und einiges gefunden haben in Spiel 4. Aber die Thunder haben immer und immer wieder gezeigt, dass sie Antworten finden können, Adjustments machen können. Shay hat gezeigt, dass er in Drucksituationen absolut sein Team hier weitertragen kann. Und wenn du mich fragst, wie wahrscheinlich es ist, dass Jalen Williams und Jared McCain wieder zusammen 2 von 17 aus dem Feld gehen und dass Alex Caruso nicht einen einzigen Dreier nimmt in Spiel 5, das halte ich für nahezu ausgeschlossen. Von daher, ich glaube, dass OKC hier dieses 5. Spiel gut und gerne gewinnen kann. Ich sehe die Spurs jetzt hier absolut nicht als Favoriten, weil sie ein Spiel, wo auch alles gut ging für sie, gewinnen konnten. Dementsprechend wird das eine absolut packende und spannende Serie, in der es aktuell in meinen Augen zumindest keinen Favoriten gibt.
Ja, würde ich mitgehen. Bauchgefühl sagt auch, dass die Thunder Spiel 5 gewinnen und dann werden die Karten natürlich irgendwo wieder neu gemischt vor Spiel 6. Dann wiederum in San Antonio, Closeout-Game. Das wird dann richtig, richtig spannend. Und andersrum natürlich umso mehr. Also die Thunder sind natürlich umso mehr mit dem Rücken zur Wand, wenn sie in ein 6. Spiel in San Antonio müssen, mit einem 3-2-Rückstand.
Aber wenn ich San Antonio bin, ich fühle mich gut hier. Ich glaube, die Thunder sind schlagbar, die Thunder sind nicht unantastbar und ich glaube, das spüren die Spurs gerade auch so ein bisschen und Wemby. Und dementsprechend freue ich mich wahnsinnig, wahnsinnig dolle auf die hoffentlich noch 3 verbleibenden Spiele in dieser Serie.
Yes, Sir. Dann haben wir es. Ich habe noch eine Trivia-Frage für dich dabei. Kurz Shoutout an Tim. Das ist ein sehr geschätzter Hörer von uns. Der hat mir eine DM geschrieben und gesagt, dass er die Trivia-Fragen immer besonders feiert. Und da dachte ich mir, ja, eigentlich, wir hatten schon Weilchen keine Trivia mehr, ne? Keine Sorge, stimmt. Ladies and Gentlemen, wenn wir dann in der neuen Saison wieder in unserem normalen Rhythmus sind, Donnerstagsfolgen, bisschen klassischere Struktur mit Headlines und so, dann wird es auf jeden Fall auch immer eine Trivia geben. Aber ich dachte mir, komm, dann kram ich jetzt mal eine raus für diese Folge. Die ist mir untergekommen, nachdem Wemby den Rekord aufgestellt hat für die meisten Blocks in einem Playoff-Spiel. Das waren ja 12 in Spiel 1 gegen die Wolves. War es Spiel 1? Ja, ne?
Ja.
Ja. Aktive Spieler mit mindestens 7 Blocks in einem Playoff-Spiel. Und es gibt, Wemby ist natürlich der eine, logischerweise. Es gibt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 weitere, die es mal geschafft haben, in ihrer Playoff-Karriere ein Spiel mit mindestens 7 Blocks aufzuzeichnen.
Okay. Anthony Davis.
Ja.
DeAndre Jordan.
Nein.
Draymond Green.
Ja.
Hat es LeBron mal geschafft? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nee.
Clint Capella.
Nee.
Rudy Gobert.
Ja.
Ich brauche Tipps.
Es fehlt dir noch ein Defensive Player of the Year.
Kawhi?
Nein, es sind alles Bigs. Also Draymond war der kleinste hier in der Runde.
Ein aktiver, also Jaren Jackson Jr.?
Genau, ja.
Krass, okay.
Dann einer würde ich auch sagen, ist noch offensichtlich, also einer der besten Rim Protector so der letzten 10 Jahre. Inzwischen nicht mehr ganz so, aber hatte einen sehr krassen Peak als Rim Protector.
Wo spielt er denn jetzt?
Das ist eine gute Frage. Achso, Clippers.
Brook Lopez?
Ja. Die restlichen 3 sind ein bisschen rollenspieliger. Wir haben noch einen sehr jungen dabei, was mich ein bisschen überrascht hat. Das hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt. Also wann wurde er gedraftet? Draft Class 2024. Bis vor kurzem Mitspieler von Jaren Jackson Jr. gewesen.
Ein Memphis-Dude. Keine Ahnung, Alter.
Zach Edey.
Ah,
hat in seinen 4 Playoff-Spielen, als sie gesweept wurden von den Thunder in den 25er Playoffs,
ja, letztes Jahr,
hat er in dem 4. und letzten Spiel 7 Blocks rausgehauen.
Krass.
Und soll ich dir die anderen beiden einfach sagen?
Wenn du nicht denkst, dass ich drauf kommen kann?
Ja, doch, könnte schon drauf kommen.
Wie viele sind denn noch aktiv dabei jetzt gerade?
2. Achso, jetzt gerade noch dabei, keiner.
Okay.
Der eine hat in diesem Postseason-Run bereits gegen Wemby gespielt.
Ist es, keine Ahnung, Donovan Klingen oder so?
Nee, der andere bei Portland.
Kamara?
Nee, Center.
Auch nicht. Der andere?
Backup.
Hier, Robert Williams?
Robert Williams III, der Time Lord.
Für Boston noch, oder?
Ich schätze mal, gucke ich gerade. Achso, das ist jetzt ein bisschen, ich kann nicht gezielt nach Playoff Career High suchen, das dauert jetzt zu lange,
aber
das
du rauszusuchen. Kannst, aber ja, auf BK Ref mal seine Playoff Games durchgehen, das sollten ja jetzt nicht unendlich viele sein.
Wie geht denn das, wenn ich das nicht Season für Season machen will? Ah, Career Playoffs, hier. Ah ja, ja, ja. 9 Blocks gegen Brooklyn, 22.05.2021.
Ach, wo sie 400 auf die Fresse bekommen haben.
Mhm.
Nicht schlecht.
Und zwar 9 Blocks in 22 Minuten. Alter.
Krass. Das war nicht schlecht. Das war eine Serie, da erinnere ich mich noch gut dran. Also ich habe selten so einen Klassenunterschied gesehen in einer Playoff-Serie. Wie?
Das habe ich neulich in einem Podcast gehört. Das war jetzt heute, glaube ich, genau bei Bill Simmons und Zach Lowe. Bill Simmons hat den sehr validen Punkt gebracht, dass die Celtics insofern ganz schönes Pech hatten in den letzten Jahren, dass wir sowohl von den KD, Kyrie, Harden Nets damals, als auch jetzt von den Sixers, gab es so genau eine Woche, in der die jeweiligen Teams das waren, was wir uns im Best Case vorgestellt hatten. Und das war jeweils in der Playoff-Serie gegen die Celtics.
Naja, ich würde eher sagen, die Bucks hatten massives Glück, dass sie nicht diese Version bekommen haben.
Das stimmt.
Und wenn wir ehrlich sind, hätten die Celtics auch keine Chance gehabt gegen dieses Team mit nur 2 in dieser 3. Also die Nets brauchten damals nicht all ihre 3 Superstars. Ja,
das stimmt.
Um Boston zu schlagen. Aber ja, sehe ich schon irgendwo. Okay, wer ist denn der Letzte? So, gibt man noch irgendwie einen guten Hint.
Der Letzte war auch in der 2. Playoff-Runde vertreten. Und zwar im Osten.
Ist es ein Thompson-Twin? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, aber er ist Teammate von einer der Thompson-Twins. Und da nur einer der Thompson-Twins in der 2. Runde war.
Da, ja, muss es einer von Detroit sein? Na, Durin wird es nicht sein, sicherlich.
Auch hier wieder der andere, der Backup.
Na, jetzt komme ich nicht auf seinen Namen. Der sich immer prügelt mit ein?
Genau.
Ja, okay, und reicht schon eigentlich.
Das war
wie heißt er denn?
Isaiah Stewart.
Isaiah Stewart, genau.
Das war nämlich diese Saison. Das war
ach so?
27.04. gegen in Orlando. Und zwar 8 Blocks in 17 Minuten. Das ist ja noch krasser als Robert Williams.
Crazy.
8 Blocks in 17 Minuten gegen die Magic. Und 4 Fouls noch dazu.
Sind 8 Blocks in 17 Minuten krasser als 9 in 22?
Ich würde schon sagen, oder? Also könnte, wenn man es runtergerechnet,
könnte man jetzt philosophieren. Definitiv. Könnte man eine ganze eigene Folge zu machen.
Alright, das war mal wieder eine kleine Trivia.
Sehr schöne Frage, sehr schöne
Dankeschön.
Frage.
Dankeschön. Wir hören uns, Freunde, irgendwie im Laufe der Woche, ganz sicher, da dürft ihr euch drauf verlassen. Wir gucken jetzt mal, was die Knickerbockers und Cavs heute Nacht machen. Sollten die Cavs hier tatsächlich ausscheiden, vielleicht lassen wir uns hinreißen zu einer kleinen Verabschiedung. Ansonsten werden wir natürlich ganz genau im Auge behalten, was in Oklahoma City und dann wiederum in San Antonio passiert. Wir freuen uns, dass es noch mindestens 2 Spiele von dieser Serie geben wird. Wir hoffen natürlich aus neutraler Perspektive auf 3. Und dann hoffen wir auch auf eine geile Finalserie gegen die New York Knicks aller Voraussicht nach. Ich meine, möchte den Tag nicht vor dem Abend loben, aber
yes, Sir.
Ich denke, das ist kein Hot Take dieser Tage. Vielen, vielen Dank, wie immer, fürs Einschalten. Macht es gut, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Double Step Back Out. Ciao.
Ciao.